als Videopodcast auf YouTube.
Ja, der Podcast, der startet heute mal anders, als ihr es gewohnt seid. Denn ich habe mir das Studio geklaut. Die Männer rechts und links von mir haben heute nicht so viel zu melden. Aber so ist es eben, wenn man sich eine Moderatorin einlädt. Da hat man nicht mehr viel zu sagen. Da spreche ich hier die ganze Zeit. Nein, Spaß. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier sein darf. Und in diesem Sinne, herzlich willkommen zum Gezeitengänger-Podcast.
Ja, und wir begrüßen dich auch ganz herzlich und freuen uns mega, dass du da bist.
Dankeschön.
Heute hier zu Gast Alicia Alvarez und wir werden ja eine Menge vielfältiger Dinge von dir erfahren, hoffentlich. Mhm. Also zumindest, was du so die letzten Jahre getrieben hast.
Oh, das war wild.
Genau.
Ui, das klingt schon wieder falsch.
Das wird ein guter Podcast.
Ja, also ja, vom, ich sage mal, Gesangsbereich natürlich auch Sprache bist du sehr affin und jetzt hast du seit ganz langer Zeit, seit 4 Wochen eine neue Leidenschaft, wie wir herausgefunden haben.
Ja, Sport.
Genau, was das alles zu bedeuten hat und welche Erfahrungen du vielleicht in deinem Leben gemacht hast, die deine ganze Sichtweise verändert haben, das wirst du uns heute erzählen.
Sehr gerne.
Aber jetzt mal die Frage, man kennt dich aus der, vor allem als Morningshow-Moderatorin aus Radio Hamburg,
genau.
In der Sendung. Das heißt, bist du eine frühe Aufsteherin?
Oh Gott, ich weiß ja, meine Chefs hören jetzt wahrscheinlich auch gleich zu, deshalb ja, natürlich, auf jeden Fall, aber ehrlicherweise gar nicht. Also ich bin eher ein Mensch, der gerne lange wach ist und ich bin vor allem auch ein Mensch, der super gerne ausschläft. Also am Wochenende schlafe ich gerne mal bis 10, 11, 12 Uhr problemlos und das war natürlich für mich eine ganz, ganz große Umstellung, dass der Wecker jetzt jeden Morgen um 3.30 Uhr klingelt.
3.30 Uhr, mitten in der Nacht.
Aber auch da sage ich, ja, das ist nicht früh morgens, das ist wirklich mitten in der Nacht und auch da bin ich aber so jemand, der sagt, okay, wenn man seine Träume verfolgen möchte, dann muss man an der einen oder anderen Stelle eben auch was dafür tun. Und das war dann eine Entscheidung, die ich treffen musste. Was ist mir wichtiger? Irgendeinen Job halbherzig zu machen und dafür bis 11, 12 Uhr schlafen zu können oder meinen Traumjob machen zu dürfen und dann eben bis 3.30 Uhr, also um 3.30 Uhr aufstehen. Und dann habe ich mich eben dafür entschieden und bis jetzt auch noch keinen Tag bereut.
Ja, das ist doch mega. Schön. Genau, wie du schon sagst, Träume und Sehnsüchte kommen nicht von alleine. Man muss da so einiges für tun. Wie konntest du diesen Traum erfüllen? Wie bist du bei Radio Hamburg gelandet?
Das ist eigentlich eine ganz wilde Story, die schon ganz, ganz früh in meiner Kindheit angefangen hat. Also es war schon immer so, dass ich irgendwie so ein bisschen anders war als die anderen Kinder. Also es war schon so, dass mein Umfeld, da habe ich oft gehört, ja, ich will Arzt werden, Feuerwehrmann, diese ganz klassischen Berufe, die man so hat als Kind. Und ich habe immer schon in diese Freundebücher geschrieben, ich möchte werden Sängerin, Schauspielerin, Moderatorin, Tänzerin. Diese 4 Sachen standen immer in allen Freundebüchern, die ich ausgefüllt habe, stand das bei mir drin. Und es ist ja eigentlich so, dass Menschen ihre Träume so im Laufe des Lebens immer aus den Augen verlieren, schon so ein bisschen und doch irgendwie so eine realistischere Sicht für das Leben bekommen. Und das war bei mir eigentlich nie so. Also bei mir war das immer noch stark verankert, auch in der Schulzeit, auch als ich dann Abitur gemacht habe, dass ich irgendwas Kreatives, Außergewöhnliches machen möchte. Und dann habe ich mein Abitur gemacht und habe das auch gut gemacht. Und dann,
was heißt gut?
Ja, das klingt jetzt wie so ein Streber. 1,8.
Oh, ja, das ist
also
gut.
Das ist okay.
Es ist okay, ja. Also, und war auch echt eine fleißige Schülerin und habe mir jetzt nicht irgendwie mich darauf ausgeruht, dass ich später eh was Kreatives machen möchte. Außer Mathe, ne, das war Katastrophe. Und deshalb war es dann bei mir so, dann hatte ich dieses gute Abitur in der Hand und dann kam zum ersten Mal diese realistische Stimme in mein Ohr, die gesagt hat, du hast jetzt ein gutes Abitur gemacht, du musst jetzt was studieren. Plus, mein Bruder ist ja Fußballer, was ja auch eher so ein bisschen kreativ ist. Also nichts, genau, also nichts Normales. Und dann habe ich mir so gedacht, oh Gott, meine armen Eltern, wenn ich jetzt auch noch was Verrücktes mache, dann haben die so 2 verrückte Kinder zu Hause. Das kann ich denen nicht zumuten. Und dann ging es irgendwann so weit, dass ich dann aber gedacht habe, okay, dann studiere ich jetzt. Und was habe ich studiert? Das einzige Fach, wo man kein Mathe braucht, Rechtswissenschaften.
Ei, das ist aber richtig dröge, oder?
Ja, hör auf. Und ich erinnere mich ganz genau an den allerersten Tag in dieser Vorlesung. Und da hat der Dozent, der vorne stand, liebe Grüße, hat gesagt, gucken Sie gerne mal nach rechts und nach links. einer dieser Menschen neben ihnen wird in einem Jahr nicht mehr da sein. Und ich wusste, das bin ich. Ich wusste okay. es da schon, das werde ich sein. Also, und dann habe ich das irgendwie durchgezogen. Und ich war auch nicht schlecht, weil wenn ich irgendwas mache, dann mache ich das immer mit viel Ehrgeiz und will, dass das auch gut wird. Und dann gab es für mich einen Schlüsselmoment, der mit meinem Vater zu tun hat. Ich habe zu dem Zeitpunkt noch bei meinen Eltern gewohnt und ich saß in meinem Kinderzimmer am Schreibtisch und habe gelernt für eine Juraklausur. Und dann kam mein Vater ins Zimmer und hat sich aufs Bett gesetzt und hat gesagt, du bist doch gar nicht glücklich damit. Warum machst du das? Und ich dann so, ja, weil ich was studieren muss und ich weiß auch nicht, was ich sonst machen soll. Und dann hat er gesagt, du musst in diesem Beruf 40, 50 Jahre deines Lebens verbringen. Such dir was aus, was dir Spaß macht, was dich glücklich macht. Du musst nicht uns glücklich machen. Wir sind sowieso immer glücklich, wenn du glücklich bist. Mach was, was dich mit Freude erfüllt. Und noch an diesem Abend habe ich meine ganzen Jurabücher zugeklappt und habe bis heute nie mehr wieder reingeguckt.
Wahnsinn.
Also, das war für mich wirklich der größte Schlüsselmoment. Am nächsten Tag habe ich mich direkt informiert, was gibt's, so was möchte ich machen. Und ich wollte eben, seitdem ich ein kleines Mädchen bin, immer auf die Bühne. Und dann habe ich mich nach Musical informiert und habe da auch eine Schule gefunden in Frankfurt, auf der Schule, auf der auch Helene Fischer war, und habe dann einen Workshop dort gemacht. Und nach einer Woche dort wusste ich, das ist es. Cool. Das möchte ich machen. Und dann habe ich das gemacht, diesen Workshop, habe eine Ausbildung gemacht, habe schon währenddessen in diesem Beruf gearbeitet. Aber ich habe mich irgendwie nie so angekommen gefühlt. Also es hat mir immer Spaß gemacht, auf der Bühne zu sein. Aber Musical, ehrlich gesagt, hat auch viele Schattenseiten, dieses Business.
Erzähl mal ein bisschen.
Ja, bevor wir damit anfangen, ich will noch einmal ganz kurz, weil du das eben gerade so schön gesagt hast mit dem Rat deines Vaters.
Ja.
Ne? Also das ist, finde ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil Jens und ich hatten jetzt so einige Gäste und Gästinnen hier.
Ja.
Und da war es oft so, dass auch die Freunde und Familie, dass die eben nicht dahinter standen und eher gebremst haben und gesagt so, willst du jetzt wirklich damit anfangen? Und den Eltern natürlich so ein Anliegen ist, dass die Kinder was Sicheres machen, eine Ausbildung erstmal macht, er zieht das erstmal durch, danach kannst du ja immer noch. Und so, weißt du so. Und deswegen ist es jetzt, glaube ich, das erste Mal, dass wir das so hören, dass dann Elternteil einem so jemanden diesen Rat gibt.
Ja, da habe ich auch wirklich, muss ich echt sagen, mit meinen Eltern das größte Glück auf dieser Welt, weil auch meine Mutter immer hinter mir steht und auch stand mit allen Entscheidungen. Vielleicht auch ein bisschen dadurch geprägt, dass meine Mama immer Make-up-Artistin werden wollte.
Okay.
Und früher, ich weiß nicht, wie das jetzt ist, aber früher musste man auf jeden Fall erst eine Friseurlehre machen. Und die Eltern meiner Mutter haben immer gesagt, nee, du hast jetzt kein Abitur gemacht, um Friseurin zu werden. Ja, das waren noch ganz andere Zeiten, natürlich damals, als meine Mutter noch jung war. Aber, und ich glaube, deshalb kommt das vielleicht ein bisschen bei ihr oder auch bei meinen Eltern, dass sie meinen Bruder und mich einfach mal haben machen lassen. Ja, und immer uns Freiraum gegeben haben, das, unsere Träume zu leben, wirklich, ja.
Wie wäre das, was bist du für ein Typ Mensch, wenn dein Vater dir diesen Rat nicht gegeben hätte? Hättest du dann den Weg verändert?
Ich weiß das gar nicht so genau, ehrlich gesagt. Das ist eine interessante Frage, habe ich noch nie drüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Es wäre mir, glaube ich, auf jeden Fall deutlich schwerer gefallen, das loszulassen. Aber ich bin ja auch so ein Mensch, der ein bisschen so an Schicksal glaubt und dass alles immer so kommt, wie es kommen soll. Und da gibt es dann auch noch eine lustige Geschichte, weil wahrscheinlich hätte ich auch aufgehört, wenn es diesen Ratschlag nicht gegeben hat, weil es gab noch eine andere Situation. Ich habe ja gesagt, ich habe Jura studiert, weil es das einzige Fach war, wofür man kein Mathe gebraucht hat.
Mhm.
Und ich weiß noch, die allererste Jura-Klausur, die ich geschrieben habe, das war so eine Testklausur damals, um da auf irgendeine Lösung zu kommen, musste man erstmal irgendeinen Prozentsatz von einem Parteitag ausrechnen. Und da war für mich schon wieder so das Zeichen, es soll nicht sein. Also ich dachte, ich studiere das, man braucht gar kein Mathe. Und die erste Aufgabe, die kommt, hatte irgendwas mit Mathe zu tun. Und das war natürlich dann auch so ein Schlüsselerlebnis für mich, wo ich mir so dachte, ich glaube, das soll hier einfach nicht sein. Und deshalb glaube ich, vielleicht hätte ich es ein Stück länger durchgezogen, aber ich hätte es auf keinen Fall für immer durchgezogen.
Okay.
Ja.
Ja, Mathe ist überall. In meinem Studium auch kreativer Studiengang. Auch Im ersten Semester Mathe. Ich habe es aufgeschoben bis zum Abschluss.
Ja, dann, ich glaube, ich war vielen Kreativen. So.
Ja, ja. Also,
man wird es nicht los und brauchen tut es. Naja, keiner ist ja auch Quatsch, aber wir Künstler können es in der Regel nicht gebrauchen.
Nee, gar nicht.
Es behindert uns.
Ich so 1+1 mit dem Taschenrechner ausrechne. Ja. Ist echt so. Also ich kann es gar nicht. Ja. Aber na gut, dafür haben wir andere Stärken, ne?
Ja. Ja.
Sagt man.
Ja. Wir hoffen.
Ja.
Ne?
Ja.
Also bei Jens suche ich die Stärken manchmal.
Ja, ja. Ab und zu sind sie vorne. Ab und zu kommen sie mal hervor.
Kommen sie mal durch.
Genau.
Ja, gut.
Alleine
ja.
schon bei unserem Podcast gestern habe ich mehrere Erfahrungen gesammelt, die da oben gespeichert sind.
Oha. Ja, guck mal, sehr gut, sehr gut. Ja, ja. Aber wie gesagt, so Musicals, muss ich echt sagen, dass ich die Arbeit auf der Bühne über alles geliebt habe. Aber alles, was so abseits damit zu tun hat, du hast überhaupt kein beständiges Leben. Also du hast dann eine Produktion gemacht und bist dann wieder auf der Suche. Und wenn es schlecht läuft, gerade wir Frauen, dieses Business ist so überlaufen für uns Frauen.
Das sind die Schattenseiten, ne?
Weil, ja, genau, weil es auch tendenziell, und das ist echt traurig in diesen ganzen Stücken, die es gibt, es gibt mehr Männerrollen, wenige Frauenrollen. Und es gibt aber in dem Business mehr Frauen, die es machen wollen. Und das ist so ein bisschen Kontrast und macht es schwierig auf jeden Fall. Ich hatte Glück, dass ich immer irgendwelche Jobs hatte in der Zeit, in der ich es gemacht habe. Aber wieder auf Castings fahren, dann wieder Druck. Und es ist natürlich auch ein sehr, sehr oberflächliches Business. Also ich habe ganz viele Frauen gesehen, die krank geworden sind durch das Business. Okay. Ja, also man hat immer das Gefühl, nicht schön genug, nicht gut genug zu sein. Und das ist natürlich echt traurig, weil
also es geht ja ganz vielen so, auch in der Schauspielerei, aus der ich ja komme oder in der ich hauptsächlich tätig bin, erfährt man das ja auch ganz oft. Und gerade dann sind die visuellen Merkmale auch extrem wichtig und so. Oder Marlene Steffen hatten wir zum Beispiel, die Ballett über alles geliebt hat, aber hat einfach gesagt, auch wenn ich das gerne professionell gemacht hätte, ich hatte einfach nicht die richtige Figur dafür.
Ja.
Zack, war das Thema erledigt.
Und
so, ne?
Ist so.
Wie,
ja.
wie gehst du mit solchen Dingen um? Und wie kann man vielleicht auch dann der einen oder anderen Frau dann auch Mut machen, damit umzugehen?
Also ich war damals natürlich gerade in der Musical-Zeit noch deutlich jünger. Und das muss man einfach mal sagen, auch wenn viel passiert in dem Business auch, ist es immer noch ein oberflächliches Business. Und also ich muss auch sagen, ich habe damals auch 10 Kilo weniger gewogen als jetzt, war sehr viel beim Sport. Und damals haben natürlich auch viele Leute gesagt so, ja, du hast gewisse Rollen nur bekommen, weil du jetzt in das optische Profil gepasst hast. Und früher habe ich mir das immer sehr zu Herzen genommen, weil ich mir so dachte, warum, aber ich kann doch auch was und warum sagen die das jetzt, das ist total gemein. Aber mittlerweile bin ich so, dass ich sage, dass ich mache einfach das, was ich kann, ich weiß, was ich kann. Und ich muss aber auch sagen, in dem Business muss noch viel passieren. Sehr, sehr viel passieren.
Ja.
Und was ich einfach anderen Frauen auch sagen kann, dass jeder gut so ist, wie er ist.
Das ist eine schöne Aussage.
Ja. Es ist, man sagt das einfach manchmal so, aber es ist ja tatsächlich auch. Und ich denke mir so, wie oft wir, gerade wir Frauen, und das ist so traurig, uns den Kopf irgendwie zerbrechen, kann ich das jetzt anziehen? Na klar kannst du das anziehen. Also wir leben im Heute und Hier und Jetzt. Wer weiß, was morgen ist. Und wenn du das anziehen möchtest, dann zieh es einfach an. Egal, was die anderen sagen. Ob sie zu sagen, das ist zu eng, das ist zu kurz. Deine Beine sind zu dick, deine Beine sind zu dünn. Habe ich gerade gestern auch wieder mit einer Freundin drüber gesprochen, die wahnsinnig schlank ist und sich ständig auch dafür rechtfertigen muss. Ne?
Also
es geht,
so schlank ist.
Ja, es geht in beide Richtungen. Und dann denke ich mir so, warum zerbrechen wir Frauen uns da immer so den Kopf? Ich glaube, ihr Männer, ihr seid da deutlich entspannter, wenn ihr eure Badehose anhabt und da guckt jetzt mal eine kleine Rolle über der Badehose raus, dann ist es euch, glaube ich, nicht so wichtig wie uns Frauen.
Weiß ich nicht, ob man das so sagen kann,
aber
die Vermutung liegt nahe.
Als ich 25 war, habe ich schon drauf geachtet, dass da nicht immer so ein Röllchen drüber guckt.
Also,
jetzt in meinem Alter, jetzt ist mir das egal.
Also ich sehe zum Beispiel einen krassen Unterschied bei mir und meinem Bruder. Mein Bruder, der sagt immer, boah, ich bin so super, ich bin so toll. Und mein Papa genauso, ne? Und
aber darf ich dazu was sagen? Man muss dazu sagen, sind beides Profisportler. Dein Papa war auch
Profifußballer,
dein Bruder ist Profifußballer. Da bist du automatisch ja so. Das brauchst du dazu, oder?
Ja, das stimmt. Also mein Papa auch, die haben. Aber ich glaube auch gerade so bei meinem Papa und meinem Bruder, das ist nochmal so ein ganz anderes Selbstbewusstsein, auch das zu sagen, ich bin so, wie ich bin.
Ja.
Und wenn euch das nicht passt, dann habt ihr verdammt nochmal Pech, da ist die Tür.
Ja, genau.
Ja? Ja.
Oft ist es so, dass Männer da eine gewisse Schippe Selbstbewusstsein mehr mitbringen. Ob es jetzt immer so ist, weiß ich nicht, aber da ist schon ein bisschen was dran.
Ja.
Ich finde auch immer in diesem Zusammenhang wichtig zu sagen, weil du hast es gerade so schön beziffert, es werden unterschiedliche Typen besetzt dann auf solche Rollen. Ich finde auch immer wichtig, den Leuten zu sagen, klar wird jetzt, was weiß ich, wenn du eine blonde Frau bist und die suchen gerade nach einer Rolle, was eben ganz anderer Typus ist, ne? Dunkle Haare hat oder so, ne? Oder 70 Kilo wiegt, dann ist das ja auch eine Sache, ja, du kriegst diese Rolle dann nicht, weil du nicht in das Profil passt,
ja,
lass mich kurz ausreden. Du kriegst diese Rolle nicht, weil das nicht in Ordnung ist, so wie du aussiehst, sondern einfach nur, weil du auf diese Rolle nicht passt. Einfach nur, damit will ich nur sagen, es gibt halt einfach auch viele Besetzungssachen. Man soll sich den Schuh nicht so anziehen. Das heißt nicht, dass du unperfekt bist und nicht gut bist, so wie du bist, sondern du bist gut, so wie du bist, du passt aber halt nicht auf diese Rolle.
100% gebe ich dir recht, aber das ist natürlich auch ein Prozess, sowas zu
natürlich,
lernen. Ne? Also,
natürlich.
Und vor allem sind wir natürlich auch in der Zeit mittlerweile, es ist auch viel mit Make-up, Perücken etc. natürlich möglich. Also ich glaube, mein jüngeres Ich hätte dann trotz allem gezweifelt, war ich jetzt nicht gut genug, hätte es persönlich genommen. Und das ist aber auch, was ich gerade so den Mädchen, es sind oft keine Frauen, die schon ihr Standing im Leben haben, es sind echt oft junge Mädels in diesem Musical-Bereich, don't take it personal.
Genau,
also nimm es nicht persönlich, wenn du etwas nicht bekommst, weil es hat oft gar nichts mit deiner Leistung, mit deinem Aussehen oder sonst was zu tun. Sondern ich kann natürlich auch einen Regisseur verstehen, der sagt, okay, ich suche jetzt gerade eine Esmeralda und da steht jetzt gerade eine Dunkelhaarige mit dunklen Augen vor mir und eine Blondine mit blauen Augen. Die sind beide gleich gut. Esmeralda, wie stellt man sie sich vor? Mit dunklen Haaren, dunklen Augen. Obwohl beide gleich gut sind, entscheide ich mich doch dann als Regisseur logischerweise für die, die vielleicht vom Naturell her schon das mitbringt, was ich vielleicht eher suche. Das heißt aber ja nicht, dass die andere schlechter, hässlicher oder sonst was ist. Das nächste Mal, wenn eine Julia gesucht wird, ist sie vielleicht dann die erste Wahl.
Das meine ich
dann.
Genau. Du solltest es vielleicht doch besser von Alicia erklären lassen.
Deswegen haben wir sie ja eingeladen.
Ja, gut. Das hat sich
jetzt schon gelohnt.
Weil wir beide immer versagen. Vielleicht erzählst du noch mal kurz die über die Morning Show. Wir wissen ja, du stehst gerne früh auf.
Ja, ich liebe es.
So, und hast dementsprechend bestimmt auch perfekte Laune morgens. Ne?
Immer, sofort.
So, genau. Wie sieht so ein bisschen dein Alltag aus und vor allem vielleicht auch einfach so, was versucht ihr mit der Morning Show für die Hörerinnen und Hörer zu verbreiten, zu erreichen?
Ja, also mein Alltag ist, glaube ich, der langweiligste Alltag auf dieser Welt. Alle stellen sich das ja immer wahnsinnig spannend vor, Moderatorin und ja, ich muss sagen, der Job ist geil, aber mein Alltag ist eigentlich relativ unspektakulär. Also ich stehe jeden Morgen um 3:30 mit der besten Laune natürlich auf. Nein, das muss ich wirklich zugeben, der erste Moment, wenn mein Wecker klingelt, ist immer einmal kurz so der Gedanke, ich kann das nicht mehr, ich pack das nicht. So, und dann stehe ich auf, aber ich muss echt sagen, sobald man dann mal aufgestanden ist, dann ist das auch alles fein. Und eine Sache, wo ich der Morningshow wirklich bis heute verbunden und dankbar bin, ist zum Beispiel dieser Fakt, der auch mit Oberflächlichkeit und so zu tun hat, dass ich zum Beispiel immer ein Mensch war, der nie gerne ungeschminkt rausgegangen ist. Und ich habe das auch am Anfang einer Morningshow noch sehr gerne so gemacht, dass ich extra noch mal 10, 15 Minuten früher aufgestanden bin.
Jens geht auch nie gerne ungeschminkt raus, aber es macht halt bei ihm nicht so viel Unterschied.
Also da sage ich jetzt mal überhaupt nichts zu.
Und mein Kollege, liebe Grüße an Stübi an der Stelle, hat immer gesagt, Alicia, ich lasse dich jetzt erstmal noch mal so, weil du wirst das von alleine irgendwann ablegen. Und ich muss wirklich sagen, dass die Morningshow mir ein Stück meiner Eitelkeit genommen hat. Und das finde ich auch echt gut, weil ich so viel entspannter geworden bin. Auch zum Beispiel in einem Datingleben oder so. Wenn ich jetzt jemanden treffe oder daten möchte, da gehe ich auch mal ungeschminkt. Dann ist das so. Ja,
also du es ja auch bist.
Ja, genau. Also spätestens irgendwann, wenn man zusammen ist und man nebeneinander einschläft und aufwacht, weiß man einfach, okay, das ist die Realität und nicht das perfekt Gestylte. Also wie gesagt, gehe ich dann zu meiner Arbeit, dann machen wir eine Show, die sich meiner Meinung nach wirklich von anderen Radioshows in Deutschland unterscheidet, weil sie sehr persönlich ist. Also wir wollen, dass wir bei den Hörern auch als Freunde wahrgenommen werden. Also wir erzählen sehr viele persönliche Geschichten.
Werdet ihr auch.
Ach, guck mal, das ist doch schon mal gut zu hören auf jeden Fall. Also ich glaube, mein ganzes Dating-Leben wurde da schon auseinandergenommen. Ich erzähle unseren Hörern alles. Ich höre oft die Ratschläge, die rufen dann an und beraten mich, wie ich mit gewissen Situationen umgehen soll. Also es ist einfach wahnsinnig schön. Und was uns, glaube ich, auch unterscheidet, ist, dass es echt real ist. Also ich sehe das ja bei anderen Sendern. Es klingt zwar immer nicht so, aber es ist schon viel geskriptet. Und bei uns ist es so, dass es echt frei ist. Also eine echte Unterhaltung, so wie wir es gerade machen. Mhm. Natürlich müssen wir da ein bisschen mehr auf Zeiten und so achten. Aber es ist wirklich, wir reden so, wie uns der Mund gewachsen ist. Und
persönlich vor allen Dingen.
Genau.
Also ich habe mir jetzt, bei uns gibt es euch ja nicht immer jeden Tag.
Ja.
Aber ich habe mir tatsächlich jetzt mal 3-4 Sendungen angehört morgens, weil ich auch wissen wollte, was macht ihr jetzt hier. Also ich finde das total persönlich. Es ist richtig.
Ja.
Das ist so, als ob ich jetzt als ob ihr neben mir bei meinem Frühstückstisch sitzt.
Und das ist schön. So, ja, genau das wollen wir nämlich auch. Und das ist auch, ich bekomme auf Instagram dazu auch ganz viele Nachrichten und da schreiben uns Hörer immer, ich habe das Gefühl, ich kenne dich schon Jahre, du bist wie eine Freundin oder ihr seid wie Freunde für uns. Und das ist eigentlich auch das, was wir erreichen wollen, weil wir müssen mal ganz realistisch sagen, in der Welt passiert gerade, Entschuldigung für den Ausdruck, so viel Scheiße.
Ja, sind wir ganz bei dir, glaube ich.
Krieg, abgesehen davon, was in den USA gerade los ist. Also es ist ja alles vollkommen verrückt. Und das findet bei uns auch statt, aber in den Nachrichten. Weil das ist auch wichtig, da auch darüber zu berichten. Man darf das nicht verschweigen. Das ist ja einfach ein Fakt, dass das gerade in der Welt passiert. Aber auch gerade so nach Corona und allem, was so war, haben wir uns zur Aufgabe gemacht, morgens den Menschen ein gutes Gefühl zu geben.
Schön.
Und über gute Sachen zu sprechen. Klar, das Leben ist nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen. Also wir berichten auch mal, wenn was nicht so in unserem Leben auch gerade mal nicht so gut ist, weil damit können sich die Hörer auch identifizieren. Aber tendenziell wollen wir den Menschen ein gutes Gefühl geben. Und das schaffen wir, glaube ich, auch in den allermeisten Fällen. Also das Feedback ist da schon echt immer so, dass die Leute uns lieben. Und wir binden die auch in unsere Shows ein. Die können uns Sprachnachrichten schicken. Und es ist wirklich ganz, ganz, ganz toll. Und das ist für mich auch ein Unterschied. Ich habe vorher nur immer Sendungen alleine gemacht. Und es ist für mich ein wahnsinniger Gewinn, jetzt mit 2 Männern morgens auch dort zu sitzen und da kommt direkt was zurück. Das ist einfach eine echte Unterhaltung. Und das, also ich liebe das, was ich da morgens tue.
Du hattest mir mal in unserem Vorgespräch im Telefonat erzählt, dass die Morningshow irgendwie so dieses Ding war, wo du eigentlich immer mal hin wolltest.
Ja, das ist ja, da komme ich nochmal auf das kleine Mädchen zurück. Okay. Also Moderation ja generell schon immer etwas, was ich machen wollte. Also die kleine Alicia war in ihrem Zimmer und hat hier Top of the Pops, kennt ihr noch diese Sendung?
Selbstverständlich.
Die habe ich immer nachgespielt.
Habe ich gearbeitet bei RTL.
Ehrlich?
Ja,
ach, guck mal.
Hinter den Kulissen. Ah,
guck mal. Ja, damals war ich noch zu jung, aber.
Ich nicht.
Ja, also, und das habe ich immer nachgespielt in meinem kleinen Zimmerchen mit den Shakira-Postern an der Wand. Und paradoxerweise war ich immer die Moderatorin der Sendung und gleichzeitig auch der Show-Act. Ja. Also ein bisschen, bisschen Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom kickt vielleicht. Aber ja, genau, das habe ich dann gemacht. Also dieser Moderatoren-Job war immer schon irgendwie so in meinem Kopf. Habe das dann durch Musical aber so ein bisschen aus den Augen verloren und habe dann aber so, als ich gemerkt habe, dieses Musical-Ding, das ist es einfach nicht. Ich brauche ein bisschen was, was kreativ ist, aber trotzdem ein bisschen beständiger und habe irgendwas gesucht, was beides kombiniert, war immer aber auf der Suche, habe ja dann auch zwischenzeitlich mal ein Jahr am Flughafen gearbeitet, war ganz, ganz nervös, weil irgendwie meine ganzen Freundinnen schon ihren Weg gefunden hatten und ich aber nicht. Und da kommt jetzt meine Mama ins Spiel. Vorher mein Papa, jetzt meine Mama. Meine Mama hat nämlich dann, sie war damals diejenige, die zu mir gesagt hat, hör jetzt auf, dich so verrückt zu machen, weil du noch nicht hier irgendwie deinen Weg gefunden hast. Du musst den Weg nicht finden, der Weg wird dich finden. Ja, guck mal, was habe ich bitte für Eltern? Wirklich.
Weise Eltern.
Ja,
echt tolle Aussagen.
Ja, und da habe ich erstmal so am Flughafen gearbeitet und habe mir dann so überlegt, was will ich dann machen? Dann kam dieser Moderationsgedanke wieder. Und dann habe ich mich auf so einer freien Journalistenschule, mittlerweile, glaube ich, weiß ich, war das, glaube ich, das Geld gar nicht wert, das ich da ausgegeben habe. Ich habe mir dann ganz viele Broschüren geschickt und habe ich, während ich am Flughafen gearbeitet habe, mich so ein bisschen schon über dieses Journalismus-Ding informiert. Weil ich so dachte, okay, Journalismus, Moderation, das geht so in die richtige Richtung. Und dann, ich sage ja immer, Schicksalsbegegnungen. mein Papa arbeitet im spanischen Konsulat in Frankfurt. Und dort ist ein Radiosender neu eingezogen. Und an einem Tag hat mein Papa den Chef im Aufzug getroffen. Und dann sind sie ins Gespräch gekommen. Und dann hat der gesagt, ja, schick doch mal deine Tochter vorbei und dann gucken wir uns das mal an. Und dann bin ich dahin und habe dann da ein Praktikum gemacht. Und da habe ich so gemerkt, boah ja, das ist richtig toll. Das vereint so beides, was ich mir so wünsche. Du kannst kreativ arbeiten und trotzdem kannst du einfach auch, hast du was Beständiges, was nicht so ganz so verrückt ist, wo du dir nicht morgen Gedanken machen musst, muss ich mir jetzt was Neues suchen, dieses Musical-Ding, diese auf Castings gehen, das gibt's da einfach nicht. Und dann habe ich da dieses Praktikum gemacht, war zwischenzeitlich nochmal bei einem anderen Sender für ein Praktikum und habe dann aber das Angebot von Radio Frankfurt, war das damals, bekommen, meine Ausbildung dort zu machen. Und da hatte ich dann Glück im Unglück, weil dann ja kam ja Corona. Und bei Radio Frankfurt sind sehr viele in Kurzarbeit gegangen. Und dann habe ich mir eine Mittagssendung mit einer Moderatorin geteilt. Also sie hat das aufgrund von Kurzarbeit 2 Wochen im Monat gemacht. Genau, 2 Wochen im Monat und ich die anderen 2 Wochen. Bin ich relativ schnell ans Mikrofon gekommen, was eigentlich auch nicht selbstverständlich ist in der Ausbildung. Da bist du dann mal im B-Studio und darfst ein bisschen in ein stilles Mikrofon sprechen, wo es keiner hört. Aber dass man so direkt auf die Masse losgelassen wird, das gibt's eigentlich nicht so oft. Ja. Und das habe ich dann da gemacht und das lief auch alles direkt ganz gut. Dachte ich damals, wenn ich die Aufnahmen heute höre, denke ich mir so, oh mein Gott, was war das denn? Wieso hat man mich da rangelassen? Aber auch das ist ja ein Prozess, ne? Und mein Chef damals bei Radio Frankfurt, der hat immer gesagt, hör die Radio Hamburg Morning Show, denn da sitzen die Besten. Und dann habe ich immer aus meinem Kämmerchen in Frankfurt, habe ich immer Radio Hamburg gehört, natürlich über die App. Und habe mir das immer alles angehört und das war für mich aber so weit weg. Also das ist ja die, die da moderieren, das sind die Besten. Und dann war es so, dass meine Ausbildung zu Ende war und erst hieß es, ich werde übernommen. Aus Kostengründen ging das dann irgendwie dann doch nicht. Und das hat man mir aber erst so 3 Wochen vor Ende meines Volontariats gesagt. Das ist ja auch sehr fair. Und 3 Wochen in unserem Business, ihr wisst es selbst, das ist gar nichts, um was Neues zu finden. Ja. Und ich natürlich zu Hause schon wieder Panik geschoben, aber ihr ahnt es schon, meine Eltern haben gesagt, es wird alles gut. Es wird alles gut, du wirst was finden, wir wissen es, du bist gut und da wird was kommen, was viel Besseres wartet auf dich. Und dann habe ich einfach nur auf gut Glück eine Bewerbung an Radio Hamburg geschrieben. Und mit Video und mit Tonproben, alles, was so dazugehört. Und habe aber nicht mal im Leben damit gerechnet, dass überhaupt eine Antwort kommt. Und dann am nächsten Tag direkt eine Antwort bekommen. Ja, wir würden dich gerne kennenlernen. Hast du Zeit für einen Zoom-Call? Und ich erstmal so, das kann nicht sein. Ne? Es kann nicht sein, wirklich nicht. Ich dachte, das ist eine Verarsche.
Aber eigentlich musst du doch auf deine Eltern hören, Mensch.
Ja, stimmt. Ja, stimmt. Und dann ging alles ganz, 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 ganz schnell. Also dann hatte ich diesen Zoom-Call, dann haben die sich besprochen kurz. 5 Minuten später haben die mich angerufen, wir würden dich gerne für eine Probewoche einladen. Und das war dann auch schon die Woche drauf. Und dann bin ich dann nach Hamburg gefahren und das hat mir alles super gut gefallen. Und dann bin ich innerhalb von 2 Wochen nach Hamburg gezogen.
Das ist echt Wahnsinn.
Ja.
Das ist so schnell.
Also, und dann natürlich aber auch erstmal nicht in die Morningshow. Also ich habe da ich war freie Mitarbeiterin, Redaktionsschichten gemacht, Vertretung für andere Moderatoren. Aber und gerade so diese Anfangszeit in Hamburg war wirklich eine Herausforderung. Ja.
Hast du Herausforderungen? Hast du zu diesem Zeitpunkt dir deinen hessischen Einschlag schon abtrainiert?
Ich war der Meinung, ja. Aber ich war dann auch ständig wieder im Sprechtraining eingeteilt, bis ich dann mal gesagt habe, so, was ist denn hier los? Ich kann doch sprechen.
Ja, Hamburger können ja selber gar kein richtiges
Hochdeutsch. Und dann, ja, aber man hört noch, dass du hessisch bist. Und das ist dann an so Sachen natürlich so, ich habe immer 3 gesagt statt 3 mit D. Und das war schon auch wirklich Arbeit dann am Anfang nochmal, auch diese ganzen Orts- und Städtenamen, das richtig auszusprechen. Ich hoffe, mittlerweile mache ich das. Aber es war schon echt eine Challenge. Aber auch vor allem, also im Radio eine Challenge, das alles hinzubekommen. Aber auch mit einer der größten Challenges in meinem Privatleben. Weil ich war vorher jemand, der in einem kleinen Dorf gelebt hat. Eigentlich auch immer mit den Eltern. Also ich hatte eine Wohnung bei meinem Opa, aber ich war immer bei meinen Eltern, sehr verbunden zu Mama und Papa immer, jeden Tag bei denen gewesen. Und dann so mit 27 nochmal für einen ganz anderen Weg zu entscheiden, war für mich schon krass, vor allem, weil ich niemanden kannte in Hamburg. Also wirklich null. Null Menschen kannte ich in Hamburg. Aber ich dachte mir, ich muss mal weg von diesem sicheren Hafen.
Wir hatten ja im Vorfeld drüber gesprochen. Ja. Ich habe das ja genau so gemacht wie du. Ich bin damals echt auch genau in dem gleichen Alter, bin ich nach Köln gegangen, ohne dass ich jemanden kannte zu RTL.
Ja.
Auch mit einem Praktikum, dann Volontariat, Anschluss und dann Festanstellung. Genau das gleiche. Ich kannte auch keinen. Ja. Deswegen kann ich das so nachempfinden, wie du es erzählst.
Ja, also und das ist auch das, was ich allen, nicht nur jungen Menschen, sondern generell Menschen rate, geht weg von dieser Sicherheit. Es ist, weil ich frage mich immer, was würde mich mehr ärgern? Ich stelle mir immer dann Alicia vor, mit 80 in dem Schaukelstuhl. Ich habe es versucht und ich bin gescheitert. Oder ich habe es nie versucht. Und das ist halt so, ich glaube, mich würde mich mehr ärgern, wenn ich es nicht versucht hätte. Weil wenn ich es versuche, wir Menschen tendieren immer so dazu zu denken, wenn ich es versuche, ich scheitere. Aber was, wenn ich es versuche und es funktioniert? Und meine Geschichte ist so das Beispiel dafür, dass Dinge auch funktionieren können. Mhm. Dass man etwas riskieren kann und es gut ausgehen kann. Wir denken ja immer, Risiko ist was Schlechtes, aber Risiko ist auch so ein großer Gewinn.
Ja.
Und ich bin für immer dankbar, dass ich diesen Schisser, den ich so oft in mir habe, dass ich da einmal meine Arschbacken auf gut Deutsch zusammengekniffen habe und diesen Weg gegangen bin. Denn ich hatte parallel auch von einem kleinen Fernsehsender in Hessen ein Angebot. Und das wäre für mich ja eigentlich der bequemere Weg gewesen.
Definitiv.
Einfach dort zu bleiben, was ich kenne. Aber ich habe gesagt, nein, ich muss diesen Weg jetzt gehen. Ich muss es zumindest versuchen. Und es war bis heute die richtige Entscheidung.
Sehr gut. Ja, ja, passend zu unserem Gezeitengänger-Podcast. Paulo Coelho sagt ja auch immer, das Boot liegt sicher im Hafen.
Ja.
Aber dafür wurde es nicht erbaut.
Genau so ist es. Raus da mit dem Boot und wirklich versuchen, Träume zu leben.
Genau. Und das ist super schön und wichtig, dass du das sagst, weil mich fragen das auch immer viele, Mensch, wieso hast du das gewagt und so. Mhm. Und ich sage dann auch immer ähnlich, so wie du es beschrieben hast, deswegen finde ich das gerade total toll, dass ich jemanden treffe, dem das auch so geht. Mhm. Bei mir ist immer die Lust nach Abenteuer oder Erfüllung immer ein Stück weit größer als die Angst vor dem Unbekannten.
Ja,
trifft das bei dir so auch zu oder ist es noch anders?
Ja, also ich muss sagen, wie gesagt, ich bin echt ein Schisser und
ich
zerdenke Dinge auch oft und frage mich so, ist das jetzt wirklich alles richtig? Aber meine ganzen Erfahrungen haben mir gezeigt, dass sich es immer lohnt, das zu riskieren und dass die Angst nicht so groß wird. Und deshalb, aber ich glaube, das habe ich erst mit diesem Umzug nach Hamburg gelernt, dass ich die Angst nie größer werden lasse als diese Träume in mir.
Das ist auch eine wunderschöne Aussage. Also die nehmen wir auf jeden Fall mit in Spuren in Sand. Wir haben immer von unseren Gästen sagen immer tolle Sachen und wir nehmen die dann extra nochmal auf und Spuren in Sand nennen wir die.
Ja.
Da kommt die auf jeden Fall
Vielleicht
rein.
Vielleicht werde ich nochmal ein Wandtattoo.
Oh,
das wär mein Traum.
Sehr gut.
Ja. Nächster Traum.
Aber du sagst, du durchdenkst die Sachen immer.
Ja.
Ne? Also ich bin jetzt ein anderer Typ, ich handle immer aus meinen Impulsen heraus und stelle das aber nicht so in Zweifel. Genau. Und wenn du das mal, hast du mal das Erlebnis gehabt, dass du das mal nicht durchdacht hast, nicht so logisch, rational, erst durchgekaut hast, bevor du die Entscheidung getroffen hast, sondern dass du einmal ganz klar wusstest, das mache ich, ohne dass du irgendwelche Zweifel hattest?
Puh.
Weil sonst ist es ja ganz schön hart, dein Leben. Ne?
Ich glaube, das trifft eben tatsächlich nur auf meine Männerauswahl zu. Und da denke ich mir manchmal so, da hätte ich es mal besser lieber vorher durchdacht. Nee, also es gab einen Moment in meinem Leben, da war es für mich relativ klar. Also so ganz ohne Durchdenken, glaube ich, gab es das nie. Aber da war es ein bisschen klarer, weil heute verschweige ich das manchmal so, obwohl ich mich manchmal frage, warum? Weil eigentlich ist es auch so ein Schritt meines Lebens, der wichtig ist. Während ich auch das mit den Musicals gemacht habe, wollte ich einmal Gesangsproben von mir haben.
Genau, ganz kurz, du wirst es gleich erzählen.
Ja.
Ne? Ich wollte halt nur sagen, da du teilst dir halt mit Jens eine große gemeinsame Leidenschaft.
Ja.
Bei Jens hält sie ja immer noch geheim. Viele wissen das nicht. Die meisten kennen ihn natürlich als Bestseller-Autor Yando. Ja. Aber in Wirklichkeit war immer sein größter Wunsch, er wollte Schlager sein. Unter der Hand kenne ich noch.
Da sind wir doch gleich im Duell.
Unter der Hand kenne ich noch viele als der Mann in Veilchenblau. Oder
Heino Blau.
Ich weiß nicht, ob ich ihm alles glauben kann, was er so von sich gibt.
Das stimmt überhaupt nichts von. Also Schlager ist mir so weit fern, wie was sonst wohl.
Okay. Ja.
Gut, wir lassen es stehen. Aber genau. Hier ist Schlager nicht so weit fern.
Nee, es ist wirklich gar nicht fern ab von meiner Realität tatsächlich. Wie gesagt, ich wollte mal so Aufnahmen machen für mich. Das war dann eher so Richtung Adele, da war ich in so einem Tonstudio.
Das höre ich dann auch eher mal.
Ja, wollte ich so ein Cover machen und dann war ich da und habe das alles schön eingesungen. Und das war eben bei einem Produzenten und der sagt, das war ein Schlagerproduzent eigentlich. Bleib stark. Und ich kann aber auch Connections herstellen, falls da doch eine Leidenschaft ist. Und der sagte dann, weil es ist ja oft so, bevor dann eine Helene Fischer oder eine Andrea Berg irgendwelche Songs performen, werden die erstmal von anderen Künstlern eingesungen, damit die das hören können. Also es wird ja nicht immer alles selbst geschrieben von denen, ne? Und da schicken dann Produzenten ihre Lieder hin und dann entscheidet sich Helene Fischer vielleicht für ein Lied von diesem Produzenten. Und er hatte da ein Lied, so einen Schlagersong liegen und meinte so, willst du mir den Gefallen tun und das eben einmal einsingen, damit ich das die Tage noch rausschicken kann. Und dann habe ich das so gesungen und dann hat er das so, ne? Und dann hat er die Kopfhörer abgenommen und dann fing er so an zu lachen. Und ich dann so, na, was ist denn jetzt los? Also so schlecht war es doch jetzt auch nicht, ne? Und er so, nee, ich weiß, du willst das jetzt nicht hören, aber deine Stimme ist für Schlager prädestiniert. Du klingst im Schlager viel besser als bei diesem Adele-Kram. Und ich so, du hast recht, ich will es nicht hören. So, und damit war das Thema für mich erledigt. Ja. Ich bin dann gegangen und so zwei Tage später hat er mich angerufen und hat so gesagt, das geht mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Willst du es nicht versuchen? Und ich dann so, oh, keine Ahnung, Schlager und so, ich bin so eine Latina, das passt doch wahrscheinlich alles gar nicht. Und dann gab es diesen Moment. Da habe ich, und an die kleine Alisa versuche ich ganz oft zu denken, wenn ich Entscheidungen treffe, weil dann habe ich dieses kleine Mädchen gesehen, das in ihrem Zimmer steht und vor ihren Kuscheltieren Konzerte gibt. Und dann gab es wieder diesen Schaukelstuhl-Moment.
Cool.
Was bereue ich mehr? Es jetzt einfach zu versuchen, auch mit Schlager und vielleicht geht's schief oder es gar nicht erst zu versuchen und dieses kleine Mädchen, das in dem Zimmer steht, zu enttäuschen, es nicht wenigstens versucht zu haben. Und dann habe ich es einfach versucht. Und was soll ich euch sagen, Leute? Ich war einen Tag in meinem Leben in den Charts vor Helene Fischer.
Unglaublich.
Wer kann das von sich behaupten?
Keiner.
Ja, ja. Es waren zwar nur die Schlagercharts bei iTunes, aber immerhin, ja.
War das der Song Tu Corazón?
Tu Corazón, genau. Genau.
Das heißt so viel wie, dein Herz.
Dein Herz, genau. Ja, ganz genau. Ehrlich, Leute. Ich habe das ja versucht, dann so ein bisschen schon, wenn ich was mache, dann schon ein bisschen auf meine Art zu machen. Und ich dachte mir so ein purer Schlager à la Helene Fischer, Beatrice Egli, das bin ich einfach nicht. Also habe ich gesagt, okay, lass uns was Schlagerlastiges machen, aber trotzdem so ein bisschen noch von meiner Personality mit einbauen. Und dann habe ich diesen mit meinen Eltern diesen spanischen Part geschrieben, er den deutschen Part, er hat die Musik gemacht. Ich so, komm, hau mal da noch so ein paar Spanish Vibes mit runter. Und dann ist dieser Song entstanden, mit dem ich mich auch ehrlich, also der ist mir, auch wenn ich heute nicht mehr so viel darüber spreche, er ist mir nicht peinlich. Und ich hatte immer Angst, dass mir das irgendwie vielleicht peinlich ist oder so. Und das ist aber gar nicht so. Also ich spreche heute nicht mehr so viel darüber, aber es ist schon so, dass ich sagen kann, ich habe das gemacht und das war genau richtig, dass ich das gemacht habe. Also ich glaube, die kleine Alicia im Kinderzimmer wäre stolz auf mich gewesen.
Ja.
Das ist auch einfach ein mega geiles Bild. Also wenn du nochmal irgendwann einen Song machst, ne, dann solltest du im Musikvideo die eine kleine Alicia haben, die vor Kuscheltieren singt. Das wäre doch ein mega Bild, oder?
Es ist wirklich so. Also meine Eltern und so, die habe ich immer rausgeschickt, die durften nie zugucken, aber ich habe dann meine ganzen Barbie-Puppen, Kuscheltiere habe ich da aufgestellt und habe dann da meine Konzerte gegeben, Shakira-Konzerte.
Okay, jetzt komme ich doch mit meinem Geheimnis um die
Ecke. Okay, komm.
Ich hab nicht unbedingt Schlager gesungen. Jetzt staunst du, das weißt du nämlich nicht. Ich wusste, dass er das fragen würde, hat mir im Vorfeld gesagt. Und ich habe gesagt, ich mache das nicht, aber ich habe es tatsächlich gemacht. Und zwar gibt es ja bei den Talkshows, wo ich war, Birte Karalos und Oliver Geissen, gab es ja immer so einen Warm-Upper vor.
Ja.
Wir hatten Micky Krause, kennt ihr den?
Ja, klar.
Das war unser
eine Woche
war. So, und wenn Micky Krause, da er ja immer seine Mallorca-Auftritte hatte, nicht da war, musste ja ein Warm-Upper da sein. Und ich war Aufnahmeleiter zu dem Zeitpunkt. Und wenn ich dann keinen Warm-Upper gekriegt hatte, musste ich ja das Publikum drauf einstimmen. Und Micky Krause hat halt immer im Vorfeld Lieder gesungen.
Ja.
Ne? Wir fahren im Puff nach Barcelona und solche Sachen. Und da habe ich gesagt, okay, ich probiere das auch irgendwann mal aus. Ja. Und dann habe ich echt genommen, die Gruppe echt. Du trägst keine Liebe in dir.
Und
dann,
oh nein.
Du trägst keine Liebe in dir ertragen von mir.
Oh mein Sänger. Gott.
Ich sag
das war
mal,
eine Katastrophe. Es war auch nur einmal, aber ich hab's gemacht.
Ich sag mal so, Jens. Cool. Vielen lieben Dank, dass du das erzählt hast. Es wird irgendwann auf dich zurückkommen. Da kannst du dir sicher sein.
Aber ich fand das so schön, weil Alicia das auch gesagt hat. Dann darf ich für nichts zu schade sein.
Eben.
Ich finde das halt so cool. Es gehört zu meinem Leben dazu. Und es ist so witzig. Und das hat mir Spaß gemacht zu dem Zeitpunkt.
Ja. Also ich würde jetzt gerne mal eine Kostprobe hören. Okay.
Jetzt kommt eine kleine Explosion, jetzt gehen wir wieder rüber zu Alicia.
Ja, schnell verschweigen. So, wir sind wieder beim nächsten Thema.
So. Nein, aber es ist ja, was du sagst, das ist dir nicht peinlich und so. Das sollte es ja auch, wie gesagt, nicht. Ich finde auch immer so, jeder Künstler, jede Künstlerin kann das vielleicht nachvollziehen, wenn du irgendwelche Werke machst, an denen du arbeitest. Na, du bestimmt auch mit deinen allerersten Büchern. Ich mit meinen ersten Sachen, die ich eingesprochen habe.
Ja.
Man denkt dann natürlich, weil man sich entwickelt.
Ja.
Denkt man natürlich, ach du, was hast du da für eine Scheiße gemacht früher, ja? Und wenn man sich das anhört. Aber es war ja zu dem Zeitpunkt, war es richtig. Zu dem Zeitpunkt war das ein Teil von dir.
Ja.
Und deswegen sollte man versuchen zu verstehen, dass das einfach ein Teil der vergangenen Zeit ist und es sollte einem nicht
peinlich
sein.
Ja, und das gehört natürlich auch zum Prozess dazu.
Genau.
Genauso wie dieses Denken, was wir Menschen natürlich generell oft gar nicht ablegen können. So, was denken die anderen?
Ja.
Und das ist auch so ein Punkt, da habe ich auch noch eine wahnsinnige Arbeit vor mir, weil ich das immer noch viel zu oft denke. Ist es wichtig, was die anderen denken? Also nee, eigentlich nicht. Ne?
Aber das muss man sich wirklich erarbeiten.
Genau, das ist wirklich ein Prozess. Da bin ich auch schon viel weiter als damals mit 17, 18, Gott sei Dank. Aber es ist einfach ein Prozess, dass man irgendwann sagt, so, es interessiert mich wirklich gar nicht, was andere denken.
Ich weiß gar nicht, ob das jemals geht, dass man wirklich sagt,
Es wird besser.
Aber es wäre mir zum Beispiel, auch nicht vollkommen egal, selbst wenn ich sage, so im weitesten Leben tue ich das, was ich möchte und das ist auch bei mir so der Fall. Wird auch immer noch besser, aber ich glaube, ich habe damit wenig Probleme. Aber es wäre mir zum Beispiel nie vollkommen egal, was meine Eltern über mich denken oder Freunde, Freunde oder die Partnerin oder so, weißt du? Also deswegen meine ich, ob das jetzt so ganz geht, ist auch eine Frage.
Ja,
ne?
Ja, das ist sowieso nochmal, also was Freundeskreis, Eltern, Familie, was das betrifft, würde ich das auch nochmal differenziert auf jeden Fall sehen. Fremde, also wenn Fremde irgendwie, keine Ahnung, irgendwas schreiben würden, so, das geht gar nicht, das war blöd, was sie gesagt hat oder sonst was, dann bin ich schon immer noch so jemand, der dann aber kurz so drüber nachdenkt und das ist ja, glaube ich, ein wichtiger Punkt.
Ja.
Ist es gerechtfertigt, was geschrieben wird? Stimmt das bis zu einem gewissen Grad? Weil ich finde, man kann ja Kritik auch annehmen. Ne?
Kritik ist auch
also,
gut. Kritik
genau, richtig sein. Und wichtig. Ja. Aber man muss auch dann unterscheiden, war das jetzt gut? War das vielleicht richtig und wichtig? Oder war es einfach nur Bullshit? Denn es gibt ja halt auch einfach Hater, die nur irgendwie meckern, weil sie was zu meckern haben wollen.
Ja,
und das muss man dann einfach an sich abprallen lassen. Und das ist ein Prozess.
Ja, schon diejenigen, die jetzt nicht zugucken und sich wundern, warum.
Das hat ja super geklappt hier. Achtmal haben wir gefragt.
Ich schäme mich gleich den
Grund. Im Hintergrund haben wir gerade, falls ihr es nicht auf die Mikrofon gehört habt, ein leichtes Handy vibrieren hören. Und jetzt und ich hatten diese Diskussion schon oft und hatten eben Alicia mal dabei gesprochen. Gib mir dein Handy, mach es aus. Es ist aus. Aber ja, gut, egal. Es ist so, wie es ist.
Ja.
Ja. Aber, Mike, also, wir waren jetzt
ja schon. Das würde bei Radio Hamburg nicht passieren. Ne?
Nein,
die sind da professionell.
Nein. Bei uns ist auch schon mal ab und zu ein Handy angegangen. Ich muss euch jetzt da enttäuschen. Bei uns ist auch manchmal chaotisch.
Willst du was fragen jetzt? Sonst mache ich das.
Nein, ich wollte jetzt tatsächlich noch was fragen. Ja. Und mir geht es jetzt auch ein bisschen so um die Zukunft, Träume, was hast du noch für, was schwebt dir noch vor? Hast du noch so einen Traum, wo du sagst, hey, das möchte ich vielleicht noch einmal machen?
Also wir Menschen sind ja generell so gepolt, dass wir, wenn wir was erreicht haben, immer so denken, oh, was kann es jetzt noch geben? Wo geht's noch hin? Und ich habe ja vorhin dir auch schon erzählt, dass ich jetzt seit neuestem ja so ein Journaling mache. Also ich schreibe jeden Tag meine Gedanken auf. Und da ging es in letzter Zeit, jetzt mal euch mal einen kleinen Einblick in mein Tagebuch zu geben, sehr oft darum, dass ich im Moment das Gefühl habe, nicht zur Ruhe zu kommen. Immer das Gefühl habe, es wartet noch mehr auf mich und es muss noch weitergehen. Statt einfach auch mal zu sagen, es ist auch mal gut und man darf auch mal, das ist ganz wichtig, wir Menschen müssen viel mehr stolz auf uns sein, was wir schon erreicht haben. Und da arbeite ich gerade dran, einfach mal zu sagen, ich bin stolz darauf, wo ich gerade bin, was ich gerade mache. Und das ist ja auch ein Traum, der in Erfüllung gegangen ist.
Genau.
Ne? Also, aber trotzdem, ja, es gibt vielleicht so eine Sache, die würde ich wahrscheinlich dann doch sofort machen. Also würde RTL jetzt anklopfen und Alicia, wir würden dich gerne bei Let's Dance mit dabei haben. Da wäre ich, glaube ich, sofort auch damit dabei, weil die kleine Alicia eben auch, es gibt ja, wie lange gibt es Let's Dance? 15, 16 Jahre.
Bestimmt,
ja. Ich habe das immer mit meinen Eltern geschaut, freitagsabends und in den Werbepausen bin ich immer aufgestanden und habe dann hier die Rumba-Cha-Cha-Cha-Schritte nachgetanzt. Also das ist schon noch so ein Traum von der kleinen Alicia, den ich ihr gerne noch erfüllen würde.
Sehr cool. Wir hatten ja gerade Melissa Ortiz-Gomez.
Ah, ja. Ja, stimmt.
Auch eine Let's Dance-Gewinnerin sogar.
Ja.
Manuel Cortez gewonnen, die Show.
Ja.
Und ich glaube, viermal war sie mit am Start, wenn ich das richtig weiß.
Ja.
Profi-Tänzerin mit dabei. Die hat auch sehr, sehr viele tolle Sachen darüber berichtet.
Ja,
ja, wer weiß. Also. Es ist in dem Talk tatsächlich eine Challenge entstanden, dass Jens und ich mit ihr demnächst tanzen werden.
Ich bin sehr gespannt auf die Videos.
So, wir werden dir berichten und dann berichten, ob du es danach dann vielleicht immer noch willst.
Aber ja, also es ist, glaube ich, echt harte Arbeit, ne?
Also ich bin mir sehr sicher. Also ich habe es auch nicht freiwillig gemacht.
Ja. Mitgehangen, mitgefangen,
genau
oder wie so sagt man
es,
das?
Ja. Genau so ist es, ja.
Ja,
wäre ja schön, wenn man das, wenn das noch irgendwie bei diese Richtung auch geht. Man weiß ja nicht. Also wir fragen mal am besten deine Eltern.
Die wissen es ja immer.
Die wissen alles immer.
Und die sind auch der festen Überzeugung, dass das irgendwann klappt.
Also
aber
das der Fall sein.
Die glauben ja auch sowieso mehr an mich, als ich manchmal an mich selbst. Und das braucht man ja manchmal auch. So Menschen im Umfeld, die auch vielleicht gerade in schlechten Zeiten einfach mehr an dich glauben, als du dann vielleicht mal selbst in dem Moment.
Du sagst so viele tolle Sachen heute, Alicia, das will ich echt mal sagen.
Ich hätte so Poetin werden sollen.
Ja, tatsächlich.
Ja.
Also ich habe so viele Spuren im Sand mir jetzt schon gemerkt. Also echt.
Kommt das vielleicht oder liegt es vielleicht daran, dass du die Sachen alle so immer durchdenkst, dass du dann vielleicht so wirklich so selbstreflektiert dann so Rückschlüsse ziehst und brauchst du das dann auch, dass du das dann so in gesetzte Bahnen dann lenkst? Also wie du redest ja so ein bisschen wie in Analogien manchmal, so hast du die, entstehen die in dem Moment oder hast du wirklich dann so durch das Reflektierende darauf für dich so eigene Denkweisen entwickelt, wo du sagst, das hilft mir in den und den Situationen?
Ja, also ich glaube, dass da auch das, wie so vieles in meinem Leben, ein Prozess war, aber dass ich schon durch dieses Denken auch mir so gewisse, schon so gewisse Vorstellungen auch habe und auch gerade dieses Ding mit diesem kleinen Mädchen, das ist natürlich noch nicht immer da gewesen, das hat sich einfach entwickelt im Laufe der Zeit auf jeden Fall, gewisse Dinge, ja, aber so gewisse Vergleiche und so, die sind mir tatsächlich jetzt in dem Moment dann auch erst gekommen.
Krass, dass das so kommt.
Also, weil ich habe auch ehrlich gesagt noch nie vorher die Möglichkeit gehabt, weil ich glaube ich noch nie mit Menschen so intensiv über mein Leben gesprochen habe. Also ich hatte gar keine Möglichkeit, mir da irgendwas vorher
da irgendwie... Da haben die leider echt was verpasst.
Ja,
absolut, absolut.
Och, das ist aber lieb, ja.
Aber da haben wir auch oft drüber gesprochen. Immer wenn wir hier Gäste oder Gästin haben oder so, sind wir auch immer so überrascht, weil, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich unterhalte mich sehr gerne mit Freunden, auch tiefsinnig.
Ja, total.
So. Aber man tut das meistens immer über so einen gewissen Moment im Leben, der einen gerade beschäftigt. Selten redet man so über das ganze Leben.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also ich habe ja auch ganz, ganz viele Freundinnen noch so von früher und da kann ich auch eine schöne Sache erzählen, die auch jetzt hier reinpasst, aber dafür bräuchte ich tatsächlich einmal mein Handy.
Ja,
genau da neben dir, weil da möchte ich euch eine Sache vorlesen von meinem Instagram, was jetzt auch tatsächlich dazu passt. weil ich eine Freundin, also ich hatte eine Grundschulfreundin. Mhm. Und das passt zu diesem ganzen Thema jetzt hier wunderbar.
Sehr cool.
Sie war meine beste Freundin in der Grundschule und sie hatte eine Schwester. Und diese Schwester, Anna, die war immer ein paar Jahre älter als wir. Und ich habe neulich etwas gepostet.
Such ruhig ganz in Ruhe raus. Jens kann uns in der Zwischenzeit hier unterhalten mit Musik von echt. Du, die Warteschleife.
Soll ich dir mal sagen?
Jetzt nicht so, zu lange, jetzt sonst gehen die Quoten runter.
Da kann ich dir mal eine Sache sagen. Das ist auch der Go-To-Karaoke-Song meines Kollegen Stübi. Das ist so ein Insider-Witz zwischen uns allen.
Sehr gut.
Also es ist so lustig.
Dann liebe Grüße an Stübi.
Ja, also das habe ich also gerade vorhin echt, du trägst keine Liebe an dir angesprochen hast, dachte ich mir echt, das kann jetzt schon wieder kein Zufall sein. Genau.
Wer weiß, vielleicht bald im Duett auf großen Bühnen mit Jens Koch.
Ich habe hier einen Kommentar gefunden. Sie hat nämlich ein Video von mir kommentiert, die ältere Schwester meiner Grundschulfreundin. Ich habe sie auch wirklich seit 15 Jahren bestimmt nicht gesehen und sie hat kommentiert: Du bist so toll, Ali. Das war mein Spitzname von früher. Ich freue mich so, was aus dem kleinen Mädchen geworden ist.
Schön, ja.
Und das ist so wirklich so eine Nachricht. Ich habe die gelesen und dachte mir so, krass. Krass, krass, krass. So Menschen von früher, die noch wissen, was für Träume du als kleines Mädchen hattest und wie du als kleines Mädchen warst, die jetzt sehen, wow, sie ist wirklich diesen Weg gegangen und dann auch sagen, das ist Hammer, dass du das gemacht hast.
Die Bestätigung zu
bekommen. Genau. Und so habe ich das auch in meinem Freundeskreis, also mein Freundeskreis, den ich seit 20 Jahren habe, der ist voll mit so wunderbaren Frauen, mit denen ich auch regelmäßig, obwohl die alle Richtung Frankfurt leben, immer noch FaceTime. Und da tauschen wir uns auch dann immer so über das Leben aus und natürlich über viel über die aktuelle Situation, was gerade so im Leben ist, welcher Mann mir da mal wieder das Herz gebrochen hat. So, nee, aber auch so über vergangene Zeiten und wie sich so alles entwickelt hat, weil das natürlich auch nicht immer leicht und rosig und so toll war. Und da bin ich echt froh, dass ich da auch so... Und das ist auch so ein kleiner Wunsch, den ich immer noch habe und den ich auch echt nur aussprechen kann, dass ich so tolle Mädels in meinem Umfeld habe, weil ich das schon auch oft erlebe, dass Frauen untereinander echt immer noch nicht so nett zueinander sind. Und das verstehe ich nicht, weil ich sage immer, es gibt genug für uns alle. Es ist genug für uns alle da. Und auch in meinem Job, Morningshow-Moderatorin, ich weiß, dass das super viele, die im Radio arbeiten, sofort machen würden und da dann auch vielleicht so ein bisschen so ein Auge drauf haben. So. Und ich denke mir so, ja, jetzt bin ich hier, aber wenn es dann nicht mehr für mich bestimmt ist, dann kann es doch eine andere machen. Und es ist doch auch, ich habe, das glaube ich, mein großes Glück, ich habe nie Angst, irgendwas zu verlieren. Aber ich glaube, das liegt auch an meinem familiären Background, dass ich immer weiß, selbst wenn etwas in meinem Leben wegfällt, zum Beispiel ein Job oder irgendwas, was nicht so läuft, ich würde nie so richtig fallen, auch wenn was wegfällt. Ja,
super.
Genau.
Sehr schön. Ja. Bevor wir, weil ihr habt in der Morning schon ja auch immer so ein kleines Game, ne?
Oh, ja.
Bevor wir das
welches?
Machen,
wir haben viele.
Ja, ich habe vieles. Hier bei diesem Game, was ich jetzt meine, geht es um Geräuscherkennung.
Oh, der Radio Hamburg Morning Show Hinhörer.
Ja, genau. So.
Geräusch knacken, Kohle einsacken. Wie viel liegt denn im Jackpot?
Oh, Jens tütet bestimmt einige.
Also, ich lasse mir irgendwas ein, das machen wir hinter den Kulissen.
Ja, ja, ja. Ich komme drauf zurück. Ja,
Jens,
ne?
Mal,
ja,
auch mal eine Summe
drauf. Einmal so ghosten, blockieren, nie wieder was von euch gehört.
Nein, so sind wir ja nicht.
Nein.
Wir sind liebe Männer.
Das stimmt. Bevor wir uns das Geräusch jetzt anhören und du es gleich erraten musst, ja, oder erraten darfst, würde mich noch so eine abstrakte Frage zum Abschluss interessieren.
Ja.
Und zwar, wenn du jetzt an deine kleine innere Alicia denkst und die so ein bisschen mal so über die Zeit so nachsinnierst, wie die sich vielleicht auch verändert hat, verändert sie sich oder bleibt sie so ein pures Stück von dir und wird die kleine Alicia älter oder bleibt sie gleich alt?
Also wäre jetzt natürlich traurig, wenn ich sage, ich bin immer noch 4 Jahre alt.
Nein, das ist ja nur ein Teil von dir. Die kleine Alicia ist ja ein Teil von dir.
Ja, also ich glaube, dass sie sich schon verändert hat, auf jeden Fall. Und das ist aber auch ganz wichtig, glaube ich, weil natürlich im Laufe des Lebens Dinge passieren, die prägen. Aber ich glaube, dass so dieses Grundding von dem, was mich als Mensch ausmacht und auch was ich über das Leben denke, dass das sehr gleich geblieben ist zu dem, was ich auch als kleines Mädchen, als Teenager, als junge Frau so in meinem Kopf hatte und manifestiert habe. Und ja, das ist eigentlich auch ganz gut so, glaube ich.
Ist vielleicht dann das Wort Veränderung, wenn man sagt, man verändert sich, vielleicht auch eher eine Erweiterung. Das heißt, man hat so seine Base und man erweitert eigentlich.
Ja, und das ist natürlich, auch Menschen sagen ja oft so, du hast dich so verändert. Und dann denke ich mir so, nee, vielleicht habe ich mich einfach weiterentwickelt.
Ja.
Und ja, das ist vielleicht auch manchmal so, vielleicht hört man das auch gerade von Menschen, die so ein gewisses Schema von dir hatten und du hast dann eine gewisse Zeit reingepasst. Aber Weiterentwicklung oder Veränderung kann ja auch was ganz Tolles sein. Ja. Und was glaube ich auch ganz, ganz wichtig ist. Also ich will gar nicht mehr die Person sein, die ich vor 10 Jahren war. Ja. Also finde ich eigentlich ganz schön den Gedanken, den du jetzt angebracht hast. So verändern heißt vielleicht auch einfach weitergehen, weiterentwickeln. Und ja, das habe ich auf jeden Fall gemacht mit ja diesem kleinen Ding, dass diese kleine Person mit den großen Träumen immer noch irgendwo da drin ist und auch drin sein darf. Ja.
Wunderbar, genau das ist genau richtig. Sie soll drin bleiben, sie muss drin bleiben, sie muss dich auch weiterführen. Ja. Sie soll dich einfach weiterführen in deiner weiteren Entwicklung und dann bist du auf dem richtigen
Kurs. Da ist jetzt auch Profi drin, gerade mit Sternreiter schreibt, ist auch ein Kind, so, was so das Pure so ein bisschen symbolisiert und so.
Ja.
Superschön.
Ja.
Hast gemerkt, was ich gemacht habe?
Nee.
Ich habe angeteasert, das Game.
Oha.
Das macht ihr nämlich immer mal bei euch im Radio.
Auch immer, ja. Und dann hat man die Arschkarte gezogen, wenn man dann doch zur Arbeit rein musste und es nicht mehr hören konnte. Ja.
Ne? Also normalerweise müsste ich jetzt nochmal anteasern.
Ja, und irgendwann kommt es dann aber wirklich.
Okay, also wir haben ein kleines Geräusch. Es ist sehr, sehr kurz. Und es ist auch, glaube ich, sehr, sehr schwer zu erraten. Ich werde es erst einmal...
Gibt es dann Hinweise?
Das überlegen wir uns dann.
Okay.
Wer weiß, vielleicht wir also haben
ich habe vorhin
sehr gut.
Wir können ja mal gucken. Also ich spiele es erst einmal Richtung Mikrofon und zur Not kannst du es dir auch selber dann nochmal näher nehmen. Also es wird jetzt mal abgespielt. Hast du gehört? Ich mach's nochmal. Also einmal ein bisschen näher zu dir. Hast du eine Idee? Was könnte dieses Geräusch sein?
Es ist echt schwierig. Also ich habe es vorhin nicht erraten. Ich hätte es erraten können, müssen eigentlich, aber ich habe es nicht erraten.
Sagen wir mal, ein Hinweis, es ist Teil einer Bewegung im weitesten Sinne.
Ja.
Das könnte man schon
sagen. Das kann man schon als Tipp.
Und es hat natürlich der wichtigste Tipp, es hat auf jeden Fall auf direkte und oder indirekte Weise, das wäre dann eben unsere Frage, mit deinem Leben zu tun.
Es hat auf jeden Fall was mit deiner Familie zu tun.
Genau.
Meiner Familie? Puh.
Mach nochmal das Geräusch, vielleicht kriegst du es jetzt dann
alles klar.
Ich hätte jetzt so gedacht, vielleicht irgendwas Richtung Fußball?
Perfekt.
Ja.
Das ist, wir hören wir uns noch einmal, das ist das Kicken eines Fußballes.
Warte mal. Ich habe ja selbst auch echt lange selbst Fußball aktiv gespielt, ich habe es nicht rausgekriegt.
Also mein erster Gedanke war irgendwas mit Tennis tatsächlich, weil ich auch mal Tennis gespielt habe und ich dachte, ihr habt vielleicht jetzt irgendwelche alten Zeitungsartikel gefunden. Als ich einmal Tennisspielerin des Quartals beim FC Neuberg geworden bin. Aber ja, als ihr dann gesagt habt, mit Familie, es hat mit deiner Familie zu tun, dann dachte ich mir so, ja, dann wahrscheinlich irgendwas mit Fußball. Ja, Fußball, tolles Thema. Ja. Ich lieb's.
Ja.
Ja.
Spanien ist Europameister geworden.
Ja, klar.
Darüber wollen wir nicht reden.
Ja.
Also sowohl dein Bruder als auch dein Vater sind Vater, genau, Profifußballer auch gewesen.
Ja.
Auf einem sehr hohen Level. Inwiefern hat das vielleicht auch einfach so ein bisschen so dein Leben bestimmt verändert, dadurch, dass das diese Richtung war?
Total. Also ich muss wirklich sagen, ich bin auf Fußballplätzen groß geworden. Also mein Bruder, der hat ja, ne, bis er 18 seinen Führerschein hatte, sind wir da immer dann mit ihm nach Frankfurt und wo er überall hin musste, sind wir gefahren. Und für Klassenarbeiten habe ich dann mit meiner Mama auf den Fußballplätzen gelernt, Vokabeln abgefragt auf den Fußballplätzen. Vielleicht kann ich deshalb heute so gut Englisch, habe ich meinem Bruder zu verdanken. Aber aber auch natürlich ist da viel Zeit drauf gegangen. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, dass meine Eltern auch immer versucht haben, da die Waage zu halten. Also ich hatte ja dann auch meine Hobbys, wo sie mich hingefahren haben. Aber natürlich hat dieses Fußballding sehr viel Zeit in unser aller Leben eingenommen. Also wir sind natürlich, mein Bruder hat ja dann auch mal für die U-irgendwas-Nationalmannschaft gespielt. Da sind wir dann auch mit nach Irland gereist und habe ich dann auch Sondergenehmigungen in der Schule bekommen, dass ich da mitfahren kann. Es war schon immer so ein Event auch und ich habe das von Herzen gerne gemacht. Also Fußball gehört wirklich bei mir dazu und mein Bruder war von klein auf eigentlich auch immer so ein Vorbild für mich, so dass ich dann ja irgendwann auch angefangen habe, Fußball zu spielen.
Und ich habe was entdeckt im Internet. Vergisst ja nie, ja.
Oh mein Gott, Hilfe, was hast du entdeckt?
Du hast deinem Bruder irgendwann mal ein Ständchen gesungen in der Sendung, kann das sein?
Ja, du Borderson, habe ich gesungen, ja. Genau, also er war bei einer Talkshow eingeladen und da haben wir ihn überrascht. Er wusste davon gar nichts und das war zu meiner Schlagerzeit. Ja. Und da habe ich dann den Anruf bekommen von der damaligen Redakteurin. Und die hat dann gesagt, könntest du dir das vorstellen? Und ich so, ja, okay, warum nicht? Und dann sind wir damals dann, da habe ich noch nicht in Hamburg gelebt, nach Hamburg gefahren und haben das aufgezeichnet. Und da sind so zum ersten Mal, weil wir sind große Supporter voneinander. Also er hat mich immer supportet und ich ihn immer, ne, bei jedem Spiel. Aber das war ein sehr, sehr schöner Moment auch für die ganze Familie, weil unsere beiden, ja, Geschichten, die beide Träume so einmal zusammengekommen sind. Guck mal, da kriege ich jetzt Gänsehaut sogar, wenn ich das erzähle.
Ich fand das auch schön. Ich habe es gesehen. Ja. Ich fand es auch echt immer noch schön anzusehen. Ja. Man merkt das, das ist für euch beide eine Herzensangelegenheit.
Ja, genau. Und dann natürlich auch mein Papa im Publikum, meine Mama war auch Backstage und das war ein ganz, ganz schöner Moment für die ganze Familie. Ja, dass da mal alles zusammengekommen ist und natürlich auch, dass wir unseren Eltern auch in so einer gewissen Art und Weise jetzt auch beide zeigen können, dass ihr an uns geglaubt habt und dass ihr uns unsere Träume habt leben lassen. Es war nie ein Fehler. Aus beiden ist was geworden. Und das war wirklich ein ganz, ganz schöner Moment. Ja.
Uns brennen noch zwei kleine Fragen auf der Seele. Ja. So, über die eine kannst du schon mal drüber nachdenken. Du hast schon ein paar bekannte Begegnungen uns geschildert. Du glaubst an Schicksal. Mhm. Was war vielleicht ein Moment, eine Begegnung oder ein Ereignis, was dich nachhaltig verändert hat, vielleicht dadurch, dass du einen neuen Weg eingeschlagen bist? Mhm. Bevor du uns das vielleicht zum Abschluss gleich verrätst, würde mich nochmal interessieren, so als, kannst du noch ein bisschen Hessisch?
Bisschen Hessisch Babbele kann ich immer, das dürfte kein Problem sein.
Wie bist du als, jetzt kann ich mal ein bisschen Hamburgisch reden, als hessische Dern, ne? In Hamburg denn aufgenommen worden und wie sehr oder wie wohl fühlst du dich mittlerweile in Hamburg?
Puh, spannende Frage. Also das ist echt krass, weil ich ja, wie gesagt, nach Hamburg gekommen bin mit gar keinem sozialen Kontakt. Also ich war da in meiner Wohnung, kannte erstmal keinen. Auf der Arbeit auch noch schwierig, weil das war so die Endphase von Corona und gefühlt waren alle auch noch im Homeoffice. Also hatte ich es da am Anfang wirklich schwer. Dann habe ich da ehrlicherweise zum ersten Mal in meinem ganzen Leben auch Dating-Apps ausprobiert, aber ganz schlechte Erfahrungen, also auch da keine sympathischen Begegnungen gehabt, ganz schnell Abbruch. Und dann hat das bei mir echt so einen Moment gedauert, bis ich so wirklich angekommen bin. Und lustigerweise hatte ich auch mal mit meinem Chef das Gespräch so darüber und er meinte dann auch so zu mir, ich habe so das Gefühl, du bist hier noch, das war irgendwie nach einem halben Jahr, du liebst es hier zu sein, aber es ist eher so ein bisschen, du bist noch zu Besuch. Und das fand ich eigentlich einen ganz schönen Vergleich. Und so hat sich das für mich auch immer angefühlt. Ich war damals, wie gesagt, noch freie Mitarbeiterin. Ich konnte mir meine Zeiten so ein bisschen selbst einteilen. Und ich hatte es fest eingeplant, alle 10 Tage für 4-5 Tage zurückzufahren in meine Heimat, zu meinen Eltern. Und das hat sich dann wirklich so, also mein Zuhause war ganz, ganz lange noch Richtung Frankfurt und ich gehe jetzt mal ganz kurz zum Arbeiten nach Hamburg. Bis das dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wann dieser Schlüsselmoment kam, ich wirklich so gemerkt habe, nee, ich muss jetzt hier mal wirklich richtig ankommen. Und dann hat sich das alles so von selbst eingespielt, weil ich hatte am Anfang immer so das Gefühl, dass die Hamburger ein bisschen reservierter sind.
Ein bisschen ruhiger, ne?
Bisschen, genau, und auch ein bisschen kälter. Und wenn du dann so aus so einer spanisch-italienischen Herzlichkeit kommst, wir empfangen immer alle mit offenen Armen und wir lieben uns immer alle direkt, dann war das für mich schon eine Umstellung. Aber ich habe Menschen kennengelernt jetzt in diesen 2,5 Jahren, in denen ich in Hamburg bin. Egal, was im Leben kommt, ich bin mir sicher, dass die immer da sein werden. Also das sind wirklich krasse Freundschaften, die da entstanden sind. Und da bin ich auch echt sehr, sehr dankbar. Ich sage immer, mein Zuhause wird wahrscheinlich trotzdem immer der Ort bleiben, wo meine Familie ist. Und jetzt meine ich nicht Frankfurt, sondern meine Eltern, mein Papa, meine Mama, mein Bruder. Das ist einfach mein Zuhause, weil ich sage immer, das ist jetzt auch wieder weise, ist aber auch ein Wandtattoo-Spruch. Zuhause, das ist kein Ort, das ist ein Gefühl. Und am meisten bin ich eben zu Hause mit Mama, Papa und meinem Bruder, so. Und meinem kleinen Patenkind, das ist so süß, ja. Aber ich bin auf jeden Fall zu 100% in Hamburg angekommen. Und das habe ich meinem Chef auch letztens gesagt. Da hat er sich sehr gefreut, weil ich habe ihm gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber ich könnte mir vorstellen, für immer hier in Hamburg zu bleiben.
Schön.
Ja.
Das was man auch den Hamburgern und den Norddeutschen insgesamt nachsagt, wenn sie einen Menschen dann in ihr Herz geschlossen haben,
dann sind sie auch drin.
Dann sind sie drin. Also kannst du dich da ganz, ganz fest schon mal wohlfühlen. Das, das ist so. Dann lassen sie dich auch nicht mehr los.
Das stimmt. Ich habe bei Jens auch sehr, sehr lange gebraucht.
Aber jetzt ist sie noch nicht mehr los. Was willst du tun?
Ich krieg's heute auch echt ab.
Ja, wirklich. Aber ich mag das. So ein bisschen.
Ja, ich mag das auch.
Ja, komm, das brauchen wir. Ja. Ja,
Alicia,
sehr schön.
Zum Abschluss, erzähl uns dein Erlebnis, Ereignis, wo du vielleicht sagst, ob es jetzt was mit der kleinen Alicia zu tun hat oder mit der großen Alicia. Mhm. Kannst du dich an einen Moment zurückerinnern, wo du sagst, das war ein ganz besonders entscheidender für dein Leben?
Tatsächlich, natürlich meine Eltern, das, was ich schon gesagt habe, natürlich wegweisend. Ich glaube, wenn man solche Eltern hat, dann kann einem im Leben gar nichts passieren. Und es gab einen Moment, den habe ich selbst gar nicht so mitbekommen. Den hat mir meine Mama dann irgendwann mal später erzählt, als ich schon ein bisschen älter war. Hat mit einem Freund von ihr aus Italien zu tun. Meine Mama hat eine beste Freundin, die lebt in Italien. Und sie und ihr Mann, die sind öfter mal zu Besuch bei uns in Deutschland. Und die wohnen dann auch bei uns. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, wie alt ich da war, vielleicht so 11, 12. Wir haben so einen Balkon bei uns zu Hause und von diesem Balkon konnte man in mein damaliges Zimmer schauen. Und es war wieder einer dieser Momente. Ich habe meine Konzerte gegeben, bei dem durften ja Erwachsene nie zugucken, nur meine Kuscheltiere, ihr erinnert euch. Mhm. Und das hat der Kumpel von meiner Mama, der war rauchen, und der hat mich gesehen und der ist dann zu meiner Mama und das hat sie mir ein paar Jahre später erzählt und das war für mich irgendwie so ein bisschen so schön, das zu hören, auf eine gewisse Art und Weise, weil natürlich mein Bruder auch immer sehr präsent war mit dem Fußball und er ist dann zu meiner Mama und hat ihr gesagt, wenn ihr denkt, dass ihr mal mit eurem Sohn das große Geld verdient, da muss ich euch enttäuschen. Eure Tochter ist eure Altersvorsorge.
Das ist natürlich auch krass.
Wir warten immer noch drauf, dass ich das bin, aber es war wirklich so ein Moment, so im Nach, als ich das dann, also damals mit 13 oder als sie mir das erzählt, da habe ich das gar nicht so verstanden. Mhm. Aber so jetzt so, als ich dann älter wurde, dachte ich so, dass es viele Menschen in meinem Umfeld gab, die so von klein auf irgendwie an mich geglaubt haben und meine Träume mich haben leben lassen. Und das ist auch immer alles, was ich sagen kann. Also ich habe jetzt nie irgendwie eine prominente Person getroffen, die mir gesagt hat, du bist toll, mach das und geil, sondern eher immer so die Menschen, die so in meinem ganz nahen Umfeld waren. Und ich habe gelernt im Leben, dass das manchmal sogar viel mehr wert ist, dass wenn die das sagen, ja.
Auch super, wieder schön.
Super, super schön. Ja. Also du kannst ja, wolltest du noch was machen? Sonst?
Ich wollte eigentlich jetzt mal einen Vorschlag machen.
Ja. Okay.
Ich finde den Vorschlag ganz gut jetzt. Du hattest ja gefragt wegen Babbeln, ne? Also nicht Babbeln, sondern
Hessisch
Babbeln. Was hältst du davon, wenn du die Abmoderation noch machst? Die Abmoderation haben wir ja. Auf Hessisch? Traust du das doch zu? Das war jetzt echt spontan.
Das war echt spontan, ja.
Also ja, doch. Doch, kriegen wir hin.
Dann
die Bühne ist deine.
Ihr zwei, ich sag Dankeschön. Schön, dass ich hier sein durfte. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und ich wünsch euch einen schönen Tag. Ne? Dankeschön.
Sehr gut. Danke, dass du da warst.
Wir sagen auch ganz herzlich. Ja. Und vielleicht noch ein kleiner Tipp. Du hast das Gewinnspiel ja gewonnen. Also das Geld, was Jens ihr jetzt schuldet, kannst du ja auch in die Altersvorsorge.
In die Altersvorsorge für die Eltern. Also Mama, Papa, ich habe alles klar gemacht. Ihr müsst euch nie mehr Sorgen machen.
Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Hey, ihr wolltet schon immer wissen, wie es hinter der Fassade der Stars aussieht? Dann seid ihr beim neuen Podcast Behind the Fame von NWZ Online genau richtig. Darin geht es um echte Geschichten norddeutscher Persönlichkeiten, kometenhafte Aufstiege und schockierende Skandale. Das alles ungeschminkt und authentisch. Jetzt kostenlos überall, wo es Podcasts gibt. Gleich reinhören.